Ja, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass so viele gekommen sind. Da fühlt man sich als Redner auch manchmal etwas überfordert. Hier sind ja viele Alte, sehr Alte hier und auch junge Leute. Ja, wir wollen mit der Hilfe des Herrn ein paar Eindrücke mitnehmen aus dem Leben von Gideon. Lese jetzt aus Richter, dem Buch der Richter, Kapitel 6. Richter 6, Vers 1. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. Es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf, sie zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge. Und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl. Sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte sehr wegen Midian. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Und es geschah, als die Kinder Israel wegen Midian zu dem Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch herausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, deren Land ihr bewohnt, ihr wohnt, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra war, das Joas dem Abiezeriter gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und er sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir hatten für heute Nachmittag das Thema so überschrieben: Ein tapferer Held im verarmten Israel. Und ich hoffe, dass etwas von diesem Thema wirklich unsere Herzen erreicht. Es ist ja nicht immer so ganz einfach, mitten in ein Buch einzusteigen. Insofern war ich auch sehr dankbar für dieses Gebet, dass wir einen guten Einstieg finden. Ich fange mal vorne an. Die 5 Bücher Mose. Sie haben eine ganz besondere Prägung. Und zwar denke ich besonders daran, dass Gott in diesen 5 Büchern seinen Willen kundtut. Das ist eigentlich typisch für diese 5 Bücher Mose. Im ersten Buch Mose finden wir natürlich manche Familiengeschichten. Aber insgesamt, meine ich, könnte man diesen Pentateuch, wie er auch genannt wird, so überschreiben. Ausdruck des Willens Gottes. Es ist sozusagen auch, dass wir Gott kennenlernen in diesen Büchern. Das Buch Josua schließt sich ja dann direkt an, auch zeitlich direkt an die 5 Bücher Mose. Aber dann fängt es ja an, dass die Geschichte Gottes übergeht in die Geschichte des Menschen. Da schreibt Gott natürlich weiter Geschichte, aber er schreibt über den Menschen. Und das ist letztlich eine traurige Geschichte, die der Mensch schreibt. Immer wenn Gott etwas in die Verantwortung des Menschen gelegt hat, dann hat es nicht lange gedauert, dann war der große Niedergang da. Und das ist auch ein Stichwort eigentlich, was sehr gut passt zu dem Buch Richter. Niedergang. Aber wir wollen noch mal etwas mehr vergleichen. Ich gehe noch mal zurück in diese 5 Bücher Mose. Und da finden wir als Hauptperson natürlich Mose, besonders ab dem 2. Buch Mose. Im 1. Buch Mose erscheint er noch nicht. Aber der dem Ganzen eine Prägung gibt, der eine ganz besondere Rolle spielt, der auch ein ganz besonderes Bild darstellt, nämlich auch von unserem Herrn. Wir kennen ja diese Geschichte der Wüstenreise und da ist Mose der Mann, der das Volk Israel, das Volk Gottes, durch die Wüste führt. Und dann wird er abgelöst durch Josua. Und da sehen wir auch einen Mann, der führt. Der führt aber nicht durch die Wüste, sondern der führt ein in das Land Kanaan. Auch da würden wir sicherlich sofort denken, das muss doch auch ein Bild von unserem Herrn Jesus Christus sein. Und das ist auch so. Und das ist außerordentlich schön zu sehen, wie Gott ja verschiedene Personen braucht, um etwas von seinem Sohn zu zeigen. Und ich meine, das ist so schön zu sehen, dass Mose derjenige ist, der sozusagen durch die Wüste führt, nämlich auch als Vorbild, der die Richtung angibt für uns, die wir auch auf dem Weg durch diese Wüste, durch diese Welt sind, zu einem himmlischen Ziel. Und das ist besonders der Herr Jesus, auch wie er hier auf der Erde gelebt hat, als Vorbild. Betrachtet den, sagt der Hebräerbrief. Und auf ihn können wir immer wieder schauen. Und dann werden wir auch ermuntert, wenn wir ihn anschauen. Er geht sozusagen voraus. Er ist der Glaubensanfänger und auch Vollender. Ganz interessant ist dann, dass Mose gerne einen Nachfolger sah, brauchte. Er wünschte, dass das Volk weitergeführt wurde. Er selbst durfte ja nicht in dieses Land gehen. Und das ist interessant, wenn man das im 5. Buch Mose sich anschaut, dass es eigentlich unter einem gewissen Aspekt auch gesehen wird, dass Mose sozusagen sterben muss. Er wird ja von Gott weggenommen, niemand weiß, wo er begraben wurde. Aber das ist sozusagen, sein Dienst ist zu Ende und dann kommt ein Nachfolger, der Josua, der das Volk weiterführt. Und wir könnten sagen, dass Mose und Josua eigentlich, natürlich haben wir gerade schon gesagt, ein und dieselbe Person sind. Das sieht man auch allein daran, dass der Mose dem Josua die Hand auflegt und sozusagen von seiner Würde auf Josua legt. Das ist sehr schön, dieser nahtlose Übergang. Und wenn der Mose unseren Herrn vorbildet, als derjenige, der hier über die Erde ging, dann bildet Josua ihn vor als den verherrlichten Christus, der durch seinen Geist das Volk in diese himmlische Sphäre, in dieses Land Kanaan hineinführt. Und das ist natürlich etwas, was wir kurz begreifen müssen, kurz aufnehmen müssen, damit wir auch verstehen, wo wir uns hier in diesem Buch Richter befinden. Worum geht es überhaupt bei diesen Kämpfen und bei dieser Belagerung? Und das ist wichtig, meine ich, dass man zuerst kurz sieht, was sagt uns das Buch Josua. Und ich meine, ihr habt da auch schon eigentlich eine gute Vorbereitung bekommen durch Stefan Ulrich, diejenigen, die jedenfalls zugehört haben. Er hatte ja hier bei euch über den Epheserbrief gesprochen. Er hat gerade im ersten Kapitel ja auch dann dargestellt, dass wir versetzt sind in die himmlischen Örter. Ja, was ist das eigentlich? Das ist so theoretisch. Gerade als junger Mensch denkt man manchmal himmlische Örter. Was soll man sich darunter vorstellen? Aber das ist eigentlich ein Segensbereich, der mit dem verherrlichten Christus, also nach der Himmelfahrt des Herrn, ist ja sozusagen ein Segenskanal geöffnet worden für die Gläubigen. Und alle Segnungen, die mit ihm als dem Verherrlichten in Verbindung stehen, die findet man in Verbindung mit diesen himmlischen Örtern. Und ich meine, das muss man natürlich auch lernen, zu verstehen, was sind das für Segnungen. Oft werden die Segnungen in Epheser 1 auch aufgeführt, dass wir die Sohnschaft zum Beispiel haben oder dass wir auserwählt worden sind. Auch der Heilige Geist als Segnung, das ist ja sicherlich eine besondere Segnung, dass nämlich Christus im Himmel ist und seitdem er im Himmel ist, ist der Heilige Geist auf der Erde. Und das ist sozusagen das Christentum in Kurzform gesagt. Der verherrlichte Mensch Jesus Christus im Himmel und der Heilige Geist auf der Erde. Und das ist eine ganz besondere Zeit, in der wir leben. Aber wie gesagt, unsere Herzen und unsere im Glauben dürfen wir uns schon in diesen ewigen Dingen aufhalten. Also das, was wir eben nicht sehen, das ist es, was letztlich unseren besonderen Segen ausmacht als Christen. Das unterscheidet uns von den Gläubigen des Alten Testamentes. Sie hatten natürlich auch manche Verheißungen Gottes, aber dieses besondere Teil, das natürlich in Verbindung mit dem Herrn Jesus als dem Verherrlichten und der Heilige Geist, der hier auf der Erde und in uns und in der Versammlung oder Gemeinde wohnt, das gab es vorher nicht. Das öffnet uns gewissermaßen einen Segensbereich, der ganz gewaltig ist, der ganz großartig ist. Und vielleicht kann man das noch nicht mal nur an 5 Punkten festmachen oder an 10, die wir vielleicht finden würden als einzelne Segnungen. Ich möchte das einfach mal so sagen, das, was Gott der Vater mit seinem Sohn teilt, worüber sie gewissermaßen Gemeinschaft haben, das, was der Vater dem Sohn gibt, was dein ist, sagt der Jesus, das gibt der Heilige Geist auch uns, lässt uns daran teilhaben, gibt uns etwas von dieser Freude des Himmels und dieser ewigen Dinge, die letztlich alle in dieser Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn enden. Das ist sozusagen der Inbegriff all dieses Segens. Vielleicht für Kinder noch gar nicht so einfach zu verstehen und zu greifen. Und ich fürchte, dass viele Christen das auch nicht klar vor Augen haben. Aber das ist ein Wunsch, nicht nur von mir, von vielen, denke ich, dass wir darin einfach weiterkommen. Ja, so schön das ja ist, dass man sogar dahin versetzt ist, da sprechen wir von der christlichen Stellung. Also eigentlich gehört uns dieser ganze Segensbereich und wir werden ihn auch einmal in Besitz nehmen, wenn wir entrückt werden. Dann kommen wir ja in diesen himmlischen Bereich, der nur Genuss, Glück und Freude für uns sein wird. Wobei vielleicht alles von der Liebe überstrahlt wird. Das ist ganz gewaltig. Und heute? Da ist es manchmal ein richtiger Murks, darf ich das mal so sagen, hier auf dieser Erde zu leben. Das strengt uns manchmal alles so an und manchmal haben wir es auch satt, dass man sich vielleicht von einem Tag in den anderen schleppt und immer gibt es neue Herausforderungen. Aber das ist übrigens nicht der Kampf, den wir führen, sondern was der Teufel immer wieder will, dass wir bloß nicht zu viel Glück empfinden, dass wir nicht so diesen Genuss der himmlischen Dinge haben. Wenn er, oder anders gesagt, wenn unser Blick sich auf das Gegenwärtige ausrichtet, wenn wir dafür dankbar sind, dass der Herr uns bewahrt hat, wenn wir dafür dankbar sind, dass der Herr uns reichlich Gaben gibt, dass wir gesättigt sind, dass wir Nahrung, Bedeckung haben, all diese Dinge, wenn das der Horizont ist, den wir vor Augen haben, dann freut sich der Teufel, weil wir eigentlich an dem Segen, den Gott uns darüber hinaus geschenkt hat, der eigentlich das Christentum kennzeichnet, weil wir daran vorbeigehen. Es ist sicherlich wichtig, alles, was wir auch hier auf der Erde erleben, mit dem Herrn und mit dem Vater in Verbindung zu bringen. Dankbar dafür zu sein. Aber jemand hat das mal so herausfordernd formuliert: Wenn unsere Gebete sich nur noch darauf beschränken, dass wir für das Materielle und Sichtbare danken, dann hat der Teufel einen großen Sieg errungen. Dann hat er viel Land besetzt. Und jetzt komme ich wieder auf dieses Bild. Wir sind ja in einem Land unterwegs. Josua will das Volk in das Land führen. In diese himmlischen Bereiche, in diesen Segensbereich. Und sobald er dann starb, und das fing eigentlich auch vorher schon an, da war es so, dass dann gewisse Bereiche dieses Landes, dieses Segens, nicht in Besitz genommen wurde. Und das findet man am Anfang des Buches Richter. Ich möchte das nur mal ganz kurz zeigen. In Richter 1, Vers 28 zum Beispiel, oder in 27 heißt es: Aber Manasse vertrieb weder Beth-Shean und seine Töchterstädte noch Taanak und seine Töchterstädte noch die Bewohner von Dor und seine Töchterstädte noch die Bewohner von Jibliam und seine Tochterstädte und so weiter. Vers 28. Und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kanaaniter fronpflichtig, aber es vertrieb sie keineswegs. Vers 29, und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geza wohnten, und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte in Geza. Vers 30 ist das ganz ähnlich. Vers 32, und die Aseriter wohnten inmitten der Kanaaniter. Vers 33, Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth-Semes, in der Mitte heißt es dann weiter, und er wohnte inmitten der Kanaaniter. Vers 34, und die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge. Wir merken also, das war ja der Auftrag Gottes, das Land zu erobern. Das heißt ja für uns als Gläubige, geistlich, dass wir wirklich Fortschritte machen, dass wir uns etwas aneignen von dem, was Gott geschenkt hat, in dem Herrn Jesus. In dem Wort Gottes ist eine Fülle, die wir ja erobern wollen, erobern sollen. Das Geschenk, was Gott uns gibt, sollen wir sozusagen auspacken. Wir sollen wirklich uns anstrengen, wir sollen Mühe aufwenden. Und das ist wirklich manchmal ein Kampf, das wirklich in Besitz zu nehmen, uns überhaupt damit zu befassen. Und hier haben wir jetzt gesehen, das wurde nicht erobert und das nicht. Und dann waren da Feinde mitten im Volk. Die wohnten inmitten eines Stammes und andersrum sogar, dass manchmal der Stamm inmitten der Feinde wohnte. So weit ging das. Das war eine Minderheit. Oder sogar, dass die Feinde die Kinder Dan, heißt es ja, ins Gebirge drängten. Er hat dann gar keinen Zutritt mehr. Und das ist genau diese Absicht des Teufels. Er will uns draußen halten. Er möchte nicht, dass wir uns sozusagen da entfalten, dass wir Freude da entwickeln an diesen wunderbaren Segnungen, die uns geschenkt sind. Und das ist genau das Thema jetzt hier im Buch Richter. Es ist ein Buch, das Niedergang zeigt. Aber es zeigt auch, und das ist immer so schön, Wiederherstellung. Und das werden wir hier sehen. Und das spricht auch uns, glaube ich, sehr an, wenn wir sehen, wen benutzt Gott eigentlich, um Dinge wiederherzustellen, damit man doch mal wieder frei wurde aus dieser Knechtschaft, die in unterschiedlicher Weise hier doch stattgefunden hatte. Es werden auch unterschiedliche Feinde gezeigt, es werden unterschiedliche Männer und Frauen gezeigt, die alle unterschiedliche Aspekte dieser Thematik darstellen. Nochmal ganz kurzer Vergleich zu Josua und Richter. Das Buch Josua zeichnet sich auch aus durch Einheit. Das Volk ist da irgendwie immer zusammen. Es wird zwar aufgeteilt, die Gebiete, aber eigentlich handelt das Volk als Ganzes. Da sehen wir zum Beispiel auch, und das werden wir nochmal genauer sehen, dass sie Jericho erobern und dass sie auch Ai erobern. Das sollte als gesamtes Volk geschehen. Das Buch Richter dagegen, das ist ein Buch der Individualität, der Einzelnen. Da sieht man schon einen ganz großen Gegensatz zwischen dem Buch Josua und dem Buch Richter. Also im Buch Josua handeln 12 Stämme gewissermaßen wie ein Mann und im Buch Richter handelt ein Mann für 12 Stämme. So könnte man das ausdrücken. Und das ist eben sehr kennzeichnend, dieser Unterschied. Während das Buch Josua von Kraft und Sieg geprägt ist, ist das Buch Richter von Schwachheit und Niedergang geprägt. Der zentrale Ort im Buch Josua ist Gilgal. Das ist sozusagen, dass das Volk immer wieder da zurückkehrt. Und Gilgal hat natürlich noch eine besondere Bedeutung. Ich will das jetzt gar nicht alles ausführen. Aber man kommt zu einem Platz zurück, um sich vor Gott zu demütigen, zu beten, um dann wieder den nächsten Kampf in Angriff zu nehmen. Und das Buch Richter, das hat eigentlich eine Prägung durch den Ort Bochim. Das ist Weinen. Das ist eine traurige Geschichte. Da kam der Engel des Herrn hin, das kann man nachlesen in Richter 2. Ja, es erwartet uns eigentlich nichts Positives, würden wir vielleicht denken. Und ich meine doch, es gibt was ganz Positives. In all dieser Geschichte, die das Volk Israel da geschrieben hat, finden wir einen Gott, der treu bleibt. Und das ist so wunderbar, gerade wenn das Bild ja insgesamt dunkel ist und wenn dann Gott Licht leuchten lässt, dann erscheinen der Lichtstrahl besonders hell, meine ich. Und das ist auch im Buch Richter so. Trotzdem bleibt Gott treu und barmherzig. Ich lese jetzt mal aus dem 2. Kapitel, Richter 2. Da finden wir diese Abwärtsspirale genau beschrieben. Das ist sozusagen die Struktur des Buches hier, des ganzen Buches. In Vers 11 liest man, die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Dann heißt es in Vers 14, da entbrannte der Zorn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Dann geht es um eine Wehklage. Man liest es in Vers 18. Denn der Herr ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Bedrängern. Und in Vers 16 liest man, und der Herr erweckte Richter und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Und in Vers 19 fängt das Ganze von vorne an. Es geschah, wenn der Richter starb, so handelten sie wieder böse, mehr als ihre Väter. Also wie eine Abwärtsspirale, es geht immer weiter nach unten, es fängt immer wieder von vorne an. Eine traurige Geschichte, aber diesen einen Vers muss ich nochmal wiederholen. Erstens, der Herr erweckte Richter oder ließ Richter erstehen. Wunderbar, in all diesem Niedergang hat Gott Einzelne, die er immer wieder erweckt. Zweitens, denn der Herr ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das finde ich ganz großartig in diesem Buch. Wie er sich seines Volkes erbarmt. Es gibt noch einen schönen Vers in Richter 10. Er hat mich jetzt letztens auch nochmal angesprochen. Richter 10, Vers 16, letzter Satz, Teil. Und seine Seele wurde ungeduldig über die Mühsal Israels. Man hat fast den Eindruck, Gott leidet hier mit. Auch Bochim ist so ein Ort, wo man manchmal denkt, man hört Gott selbst weinen. Das berührt ihn. Er möchte doch, dass sein Volk glücklich ist, in Freiheit lebt, Freude hat, im Segen lebt. Und wenn es ganz anders ist, wenn da Feinde sind, wenn sie bedrückt werden, dann merken wir förmlich, wie er Mitleid hat und immer wieder auch Männer und Frauen gab, die doch eine Hilfe waren, die Befreiung geschenkt haben. Nachdem man schon einige unterschiedliche Feinde hier geschlagen hatte, es gab diesen König von Mesopotamien in Kapitel 3, dann gibt es den König von Moab auch in Kapitel 3, dann gibt es den König der Kanaaniter in Kapitel 4 und dann kommen wir jetzt zu Midian. Unter der Hand Midians war dieses Volk für 7 Jahre in Knechtschaft. Unterschiedliche Feinde für das Volk Gottes mit unterschiedlichen Personen, die zur Befreiung beigetragen haben. Und alle diese Personen, und das finde ich auch so schön und das ist so ermutigend, sind letztlich schwache oder benachteiligte Personen. Das ist interessant zu sehen. Also wenn man das in Kapitel 3 liest zum Beispiel, da ist es zuerst der Othniel und da steht bei der jüngere Bruder Kalebs. Gerade die ersten nimmt Gott oft nicht, sondern die zweiten, der jüngere. Oder wenn wir an diesen König von Moab denken, der von dem Ehud besiegt wurde, dann liest man von Ehud, dass er links war. Linkshänder. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wenn man sieht, wie der König der Kanaaniter und dieses Volk, diese Feinde besiegt wurden, dann war das letztlich eine Frau. Die Deborah. Der Barak, der Mann, der war schwach. Der war zwar mit dabei. Der wollte nur gehen, wenn er Deborah mitnehmen konnte, sonst hätte er sich gar nicht getraut. Wenn wir jetzt zu Gideon kommen, dann haben wir das ja auch so überschrieben. Gideon, ein tapferer Held? Fragezeichen. War das eigentlich ein mutiger Mann? Wir werden sehen. Ängstlich. Wir als Kinder hätten gesagt, ist ein Angsthase. Und solche Männer gebraucht Gott. Der Jephtha, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Manche Richter sind überhaupt nicht bekannt. Wir haben in der Jugendstunde, sind wir mal das Buch Richter durchgegangen. Jephtha war völlig unbekannt. Jephtha war ein Hurensohn. Auch nicht einer, der ganz vorne stand. Kein Privilegierter. Simson, auch ein Mann, der schwach war. Shamgar, auch jemand, der nur so ein Werkzeug da in der Hand hat. Die Ausstattung, die Qualifikation dieser Leute, man wird denken, mit denen kann man nichts anfangen. Aber gerade das lernen wir im Buch Richter, dass Gott die Schwachen benutzt. Und manchmal ist es sogar so, dass unsere natürliche Schwäche die Gelegenheit für Gott ist, seine Stärke zum Vorschein kommen zu lassen. Und das ist immer wieder ermutigend, was rein menschlich ja, völlig aussichtslos aussieht, ist bei Gott eigentlich die Gelegenheit, um wirksam zu werden. Jetzt müssen wir langsam zum Text kommen. Richter 6, Vers 1. 7 Jahre waren jetzt die Israeliten in der Hand Midians. Wenn ich jetzt die unterschiedlichen Feinde auch kurz erwähnt habe, dann kann ich da jetzt nicht so sehr viel zu sagen. Und ich finde es sogar nicht ganz einfach zu sagen, wovon ist denn jetzt Midian ein Bild? Manche Feinde finde ich sehr deutlich. Mesopotamien zum Beispiel, da kam Abraham her. Das ist sozusagen die Welt als unser geistlicher Ursprung. Das kann uns ein Hindernis sein. Das kann etwas sein, was uns im Glaubensleben, auch in der Eroberung der geistlichen Segnungen hindert. Moab, das ist auch ziemlich deutlich, meine ich, ist ein Bild des Fleisches. Zum Beispiel dargestellt durch den fetten Eglon, dieser dicke Mann. In dieser Trägheit des Fleisches. Ein sehr beeindruckendes Bild, meine ich. Und es gibt natürlich auch andere Stellen, die das noch deutlich machen. Richter 4, wenn es um Deborah geht, da sind jetzt ja die Kanaaniter oder Amoriter, das ist sicherlich auch besonders ein Bild von den geistlichen Mächten der Bosheit. Das ist eine Engelwelt. Geister, die auch tätig sind, um uns abzuhalten von dem Segen. Und jetzt kommen wir hier zu Midian. Und da gibt es manches, was man dazu sagen könnte, zum Beispiel, dass Midian ein Sohn der Ketura war. Abraham hatte ja Sarah zur Frau, dann hatte er noch zusätzlich die Hagar geheiratet, von ihr stammte dann der Ismael. Und dann, als die Sarah tot war, jedenfalls wird davon berichtet erst in 1. Mose 25, da hat er nochmal geheiratet, Ketura. Und von dieser Ketura stammte der Midian ab. Da entwickelte sich ja auch ein Volk. Und leider ist das ein Volk gewesen, was sehr gegen das Volk Israel war. Zum Beispiel Bileam. Da sehen wir eine Verbindung zwischen Moab und Midian. Und da gibt es sogar den ausdrücklichen Auftrag, dass man Midian anfeinden sollte. Das war also ein sehr gefährliches Volk. Und man sollte es zurücktreiben. Das war sogar meines Erachtens eines der letzten Aufträge, die Mose noch bekam, das Volk, also die Midianiter anzugreifen, einen Sieg über diese Midianiter zu erringen. Nun, wovon sprechen die Midianiter? Ich denke, dass man sagen kann, sie sind ein Bild der Welt. Aber unter welchem Aspekt? Es gibt ja zum Beispiel Mesopotamien, habe ich gerade genannt, sicherlich auch ein Bild der Welt, wo wir herkommen. Oder auch Ägypten ist so ein Bild, wo das Volk Israel ja herausgeführt wurde. Und Ägypten ist so ein schönes oder ein sehr klares Bild. Da sieht man, dass zum Beispiel der Pharao sagt, Gott, wer ist denn das? Kenne ich nicht. Der Herr sagt mir nichts. Typisch Welt, die lebt ohne Gott, ohne nach Gott zu fragen, die das Leben gestaltet ohne Gott, die sozusagen Kultur aufbaut und das soziale Leben entwickelt, aber alles ohne Gott. Und letztlich ist die Welt auch der Bereich, wo wir oder wo die Menschen und wir waren dort als Sklaven waren, also versklavt. Unter der Macht des Teufels einerseits, aber vielleicht besonders auch unter der Macht der Sünde. Aber Midian scheint mir einen etwas anderen Aspekt zu haben. Da denke ich mehr an das, was wir auch gar nicht so böse nennen. Ich meine, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe ja auch intensiv danach geforscht, und das nicht das erste Mal, um das richtig greifbar zu machen. Was ist denn Midian? Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, das mit einem Satz zu definieren. Das Wichtigste ist eigentlich das Ergebnis, was wir hier vorfinden. Dass die in solchen Scharen kommen, dass das Volk Israel verarmt. Dass nichts mehr übrig bleibt. Und ich meine, das ist schon ein wichtiger Aspekt, Wir leben in dieser Welt und wir machen uns sie auch zunutze. Und doch heißt es ja, dass wir den Elementen der Welt gestorben sind. Oder wenn wir an 1. Johannes 3 denken, an die drei Motoren der Welt, dann würden wir auch nicht unbedingt sofort denken, das ist ja alles so schmutzig, so dreckig, so voller Gewalt. Das heißt ja, die Lust der Augen, man kann auch sagen Begierde, wenn wir Lust der Augen formulieren, dann werden wir vielleicht sofort denken, ja, Pornografie und all diese Dinge, das ist überhaupt nicht an erster Stelle gemeint. Lust der Augen existiert auch insofern in der Welt, als dass wir nicht satt werden, etwas sehen zu wollen. Ich meine auch nicht nur mit unseren physischen Augen, sondern ich denke auch, das Thema Wissenschaft gehört mit in diesen Bereich. Man kann nicht genug forschen. Wir wollen ja weiterkommen. Nicht, dass ich sage, Wissenschaft ist was Verkehrtes. Ich habe sie immer als neutralen Bereich angesehen. Besonders je nach Fakultät gibt es Bereiche, die jedenfalls sich sehr wenig mit der biblischen Wahrheit, sage ich einfach mal, überschneiden und insofern relativ unproblematisch sind. Aber mir geht es nur um die Motoren, die Lust der Augen, alles mal gesehen zu haben. Zum Beispiel gibt es das auch, vielleicht habt ihr das auch in eurem Umkreis, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, dass es Leute gibt, die wollen unbedingt mal, besonders vielleicht dann, wenn sie die Rente erreicht haben, alles mal gesehen haben. Jedenfalls auf allen Kontinenten gewesen zu sein. Und wir finden das auch gar nicht so unattraktiv. Besonders wer so ein Faible dafür hat. Ich sagte, was ist dagegen zu sagen? Ist doch nichts Schlimmes, oder? Aber wenn das unser Antrieb ist, wenn das Ziel, wenn das der Inhalt unseres Lebens ist, dass wir überall gewesen sein wollen, dann ist das Lust der Augen. Oder alles irgendwie haben zu wollen. Die Lust des Fleisches. Auch das klingt vielleicht mit der Lust so negativ. Aber dass diese Begierde, die wir in uns haben, ja, wir wollen etwas haben. Und zwar haben, was Gott uns ja eigentlich gar nicht unbedingt geben will. Er will uns viel Besseres geben. Aber das, was ich mir nehme, das ist es. Das ist ja meine Begierde. Das, was Gott mir gar nicht unbedingt schenken will. Sondern was ich mir nehme, und das ist doch ständig so. Oder? Oder nur bei mir? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir leben eigentlich überhaupt nicht mehr nach Begierden. Das ist die Sicht des Neuen Testaments. Es wird immer gesagt, die Menschen dieser Welt, die leben nach Begierden. Es gibt mehrere Stellen, die von den Begierden sprechen. Das war sozusagen Vergangenheit. Aber ist das nicht oft so, dass wir tatsächlich noch ganz viel davon in unserem Leben so mitnehmen, dass wir auch diese Begierde, dass wir etwas haben wollen. Und es gibt auch manchmal Dinge, da lassen wir einfach nicht locker, bis wir sie haben. Irgendwie kriegen wir das hin. Ob das immer Gottes Wille war? Hochmut des Lebens, das dritte Element. Ich meine, dass wir langsam verlernen, was Welt ist. Das ist mein Eindruck. Und das liegt auch daran, dass der Teufel, oder anders gesagt, dass wir eigentlich die Welt ständig mit uns herumtragen. Die Welt der Filme, all diese Dinge, das ist ja nur noch ein Klick, dann habe ich das alles. Früher war Welt irgendwie am Kiosk, da war noch ein Kino und das Theater und weiß nicht was und Disco schon gar nicht. Das ist natürlich absolut Welt. Aber dieses weltliche Denken, was ist überhaupt Welt? Ich glaube, das müssen wir neu lernen. Und ich glaube, dass das in Verbindung mit diesem Irdischen, was auch mit Verpflichtungen zu tun hat, mit unserem Beruf zu tun hat, mit unserem Besitz, mit dem Verwalten, mit unserer Gesundheit, mit all diesen Dingen, da können auch diese Begierden, dieses weltliche Denken kann sich da auch breit machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir sind genau in dieser Gefahr. Und gerade in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir uns alles erlauben können, ist die Gefahr umso größer, dass die Scharen der Midianiter kommen und alles platt machen, geistlich platt machen. Wenn ich hier lese, dass die dass nichts mehr wuchs, wie heißt das hier? Sie verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Dann denke ich an Lukas 8. Lukas 8, Vers 14. Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen, weil sie arm sind, und Reichtum, an anderer Stelle wird gesagt, Betrug des Reichtums, also im Markus-Evangelium, und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das ist doch genau die Thematik. Ich habe da oft den Eindruck, dass die Dornen sehr, sehr dicht geworden sind. Das ist natürlich jetzt ein anderes Bild, aber dass die Midianiter sozusagen, die beherrschen uns in vielen Bereichen. Die überschwemmen uns. Es gibt so viele Dinge, so viele Angebote, so viel Schönes, was man erleben kann, was man nutzen kann. Und wir merken gar nicht, dass etwas auf der Strecke bleibt. Dass wir vielleicht in dem geistlichen Segen keine Fortschritte machen. Und das ist es eben. Das ist sozusagen die Hauptbotschaft von Richter. Wir machen im Geistlichen keine Fortschritte. Das ist das Versagen. Das ist dieser Stillstand, dieses zurückgedrängt werden. Wie viel Samen ist erstickt worden? Es kommt nichts zur Reife, es kommt keine Frucht für Gott hervor. Das ist das Problem. Und das wird ja auch hier noch im Einzelheiten genannt, die Auswirkungen. Die Höhlen und die Bergfestungen, und die waren in den Bergen und in den Klüften. Das verbinde ich einfach damit, dass das Zeugnis schwach ist. Das, was wir nach außen hin darstellen und auch was wir weitergeben. Ja, die verkrochen sich. Sie hatten Angst. Und das ist doch auch leider manchmal so bei uns, dass wir uns lieber annähern, arrangieren mit der Welt, aber klar Stellung beziehen, klares Nein zu sagen, das mache ich nicht mit, auch in der Schule. Christliche Schule ist das ja nicht unbedingt so nötig. Vielleicht gehen auch manche hier zu dieser Schule, aber manche sind sicherlich auch auf staatlichen Schulen. Da gibt es doch immer wieder Gelegenheiten, wo man Nein sagen muss, wo man Position beziehen muss. Und da wollen wir uns nicht verkriechen. Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, ich habe es geschafft, in der Schule oder bei der Bundeswehr oder wo auch immer sie damals auch waren, gibt es ja die Pflicht ja heute nicht mehr, nicht als Christ erkannt zu werden. Das ist so ein Trauerspiel, wenn das so wäre. Aber es gibt hier weitere Dinge. Vers 4, und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind, noch Esel. Da ist keine Nahrung. Da ist keine Anbetung. Kleinvieh oder Rinder, die wurden geopfert. Natürlich auch, wurden ja auch gegessen. Aber das geht ja auch sicherlich darum, dass Gott etwas bekommen soll. Kleinvieh, Rinder und Esel. Da denken wir an Dienst. Das alles erlahmt, das alles verschwindet. Das geht zurück. Hier hatten sie nichts mehr übrig. Sie zogen herauf mit ihren Herden, mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge. Sie und ihre Kamele waren ohne Zahl. Und sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte sehr. Das ist mal wichtig, dass wir uns selbst in das Licht Gottes stellen. Dass das Wort Gottes wirklich uns anspricht, ganz persönlich. Und ich möchte mich selbst immer wieder fragen, wie reich bin ich eigentlich in Gott, heißt es an einer Stelle, in Gott reich zu sein. Das ist etwas. Ja, vielleicht sagst du, ja, da habe ich doch auch gar nicht so viel von. Wenn ich beim Himmel bin, dann bin ich reich in Gott, dann habe ich alles. Dann schenkt Gott mir alles. Braucht mich heute gar nicht mehr so anzustrengen. Das wird mir sowieso alles geschenkt. Das ist ein Trick des Teufels. Höre nicht darauf. Warum? Wenn keine Rinder im Stall sind, wenn es an Kleinvieh fehlt in unserem Leben, dann wird Gott nicht geehrt. Meint ihr nicht, dass das auch ein Grund ist, warum sonntags beim Brotbrechen manchmal auch großes Schweigen ist? Es gibt ja auch schon mal Lieder, die uns ein Thema vorgeben, wo man dann irgendwie gedanklich sich darauf bezieht. Und manchmal habe ich den Eindruck, da bleibt uns die Luft weg. Darüber haben wir noch nie nachgedacht. Das ist ganz dünn. Aber wenn wir vertraut sind mit den Gedanken Gottes, mit der Person des Herrn Jesus, mit diesen wunderbaren Aspekten seines Opfertodes, das ist ja nur ein Beispiel, wenn wir da mal drüber nachgedacht haben, dann können wir auch etwas bringen. Gott ist der große Verlierer, wenn wir arm sind. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das klar haben. Weil wir manchmal denken, ja, das kann dir auch egal sein, ob ich jetzt das Wort Gottes lese und intensiv lese oder nicht. Das ist mir ganz vorbehalten, das braucht mir keiner reinzureden. Aber denke doch daran, Gott möchte etwas empfangen durch unser Leben. Und deshalb finde ich das ein Drama, dass das Volk Gottes verarmt oder verarmt ist. Das ist tragisch. Und ich fürchte, dass wir alle uns vielleicht eingestehen müssen, dass wir in mancher Hinsicht arm sind oder vielleicht auch arm geworden sind. 5. Mose 8 zeigt etwas von Gottes Absicht für sein Volk im Land Israel. Es wird in den Versen 7 und 8 von wunderbaren Elementen, Kennzeichen, Merkmalen dieses Landes gesprochen. Einiges wird aufgezählt, eine Üppigkeit, wunderbar. Und in Vers 9 heißt es, ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Stein und Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und hast du gegessen und bist satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Merken wir, was für eine Fülle Gott gibt seinem Volk. Und hier heißt es, und Israel verarmte sehr. Das ist eigentlich ein unerträglicher Gedanke, auch für uns als Volk Gottes, dass wir arm sind oder verarmt sind. Oder vielleicht auf dem Weg dahin sind, oder jeder Einzelne persönlich mag sich prüfen. Jedenfalls wollen wir nie sagen, wir sind reich und brauchen nichts. Das ist Laodicea. Aber wir haben manchmal doch zu bekennen, dass wir in mancher Hinsicht wirklich arm sind. Gott schickt einen Propheten, weil das Volk anfängt zu schreien. Diesen Moment wünscht man sich ja manchmal, dass da Personen sind, die mal empfinden, ich bin arm. Mir fehlt was. Das, was Gott eigentlich geben wollte, davon kenne ich sehr wenig. Schreien wir doch mal zu dem Herrn, wenn wir merken, dass uns auch die natürlichen Dinge des Lebens hier auf dieser Erde, dass sie uns manchmal so dermaßen vereinnahmen, dass wir kaum noch Zeit haben, uns die geistlichen Dinge, Segnungen anzueignen. Das ist ja manchmal so. Manchmal ist das auch eine Phase im Beruf, aber da ist es immer wieder wichtig, dass wir klar erkennen, in welcher Situation wir wirklich sind, dass wir nicht darin aufgehen, dass uns das alles überschwemmt. Oder das kann auch im Privaten sein. Wer sonst nicht gefordert wird, der macht sich selbst viel zu Hause. Diese Gefahr besteht ja auch. Mit Hobbys, mit irgendwelchen Dingen. Manche sind vielleicht nur dabei, sich immer die kostengünstigste Versicherung herauszusuchen, was es nicht alles gibt, was wir uns einfallen lassen. Wir wollen ja günstig und was machen wir eigentlich mit dem gesparten Geld? Ist jetzt nicht unser Thema. Aber es gibt so viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können, die eigentlich nicht so nötig sind. Wir wollen immer wieder empfinden, wo stehen wir? Schreien wir zu dem Herrn, der Herr schickt einen Propheten. Kein Name genannt, aber das hat Gott immer wieder gemacht. In die Situation hineingesprochen. Und er sagt nicht, es wird alles gut, sondern er weist auf das hin, was Gott getan hat. Ja, daran müssen wir immer wieder erinnert werden. Es hat nie an Gott gelegen, wenn wir arm sind. Hier steht, ich habe euch herausgeführt. Eine großartige Errettung. Auch aus der Hand der Ägypter. Eine Befreiung. Großartig. Und dann habt ihr sie in das Land geführt und hatte sie die Feinde vertrieben. Ich bin der Herr, euer Gott. Da kann man nochmal drüber nachdenken, wer ist er denn eigentlich? Wenn uns Gott selbst, wenn der Herr uns nochmal groß wird, dann meine ich, fängt es an, wieder sich zum Guten zu entwickeln. Und er hatte gesagt, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das war die Misslage, das war die Ursache. Sie schrien wegen der Midianiter, die müssen doch weg. Unser Gott, kannst du sie nicht vertreiben? Wir werden nicht mehr Herr, wir verarmen. Das ist die Folge. Sie dachten nur an die Symptome. Aber der Prophet geht an die Wurzel. Er sagt, ihr wart ungehorsam. Das war euer Problem. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ja, es waren Götzendiener geworden. Und da kommt der Engel des Herrn und setzt sich unter die Terebinte, die in Ophra war, das Joas dem Abiezeritter gehörte. Ein Mann aus dem Stamm Manasse. Abiezer. Das ist hier der Mann, dieser Nachkomme aus Manasse und diese Leute dort, Abiezeritter. Und der Gideon, sein Name heißt Umhauer oder Niederhauer. Sein Sohn schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Wunderbar. Haben wir bestimmt schon ganz oft gelesen und gehört. Denn was dann kommt, ist ja sehr bezeichnend. Der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Stellen wir uns das vor, so ein Gideon, der will, man könnte sagen, unter allen Umständen unbedingt für sich und seine Familie etwas haben. Nahrung. Speise. Der lässt es einfach nicht zu, dass alles platt gemacht wird. Der ist in der Kelter und schlägt Weizen aus. Das wissen auch die Kinder, oder? Wisst ihr, was eine Kelter ist? Da kommt kein Weizen rein, da kommen Weintrauben rein. Die werden ja zerstoßen, früher glaube ich, einfach auch mit den Füßen. Wurde es einfach platt getreten, damit der Saft rauskam, damit man Traubensaft und natürlich besonders auch Wein machen konnte. Dafür ist eine Kelter. Und wisst ihr, was man mit dem Weizen macht, wenn man den geerntet hat? Wir machen heute Mähdrescher. Klaas ist direkt nebenan, ist alles kein Problem mehr. Aber früher war das ein bisschen komplizierter. Aber das Prinzip, was Klaas macht, ist eigentlich dasselbe, was man früher mit der Hand schon gemacht hat. Man muss ja das ausschlagen. Die Körner müssen ja raus aus der Garbe. Das muss ja alles abgeschnitten werden. Und da hat man die Spelz, die Schale. Das alles muss ja verschwinden. Und das wurde früher auf einer Tenne, auf einer Erhöhung, wurde das möglichst, damit, wenn der Wind kam, schlug man. Die reichen Leute machten das mit einem Dreschschlitten. Da wurden dann auch Tiere vorgespannt. Aber wir sehen, der Mann, der hat gar nichts hier. Der Gideon ist ein armer Mann. Der macht das mit der Hand. Alleine. Und er macht das nicht auf einer Erhöhung, sondern macht das in einer Vertiefung. Da, wo die ganzen Weintrauben eigentlich reinkommen. Er wollte sich ja verstecken. Damit es bloß nicht auffiel, sonst hätte man ihm das sicherlich auch noch geraubt. Aber es gefällt mir bei diesem Mann. Der ist da still vor sich hin am Arbeiten, um etwas in Sicherheit zu bringen. Der hat ein Verantwortungsbewusstsein. Der will seine Familie am Leben erhalten. Der setzt sich ein, der bringt Kraft hinein. Wisst ihr, Weizen ausschlagen mit dem Stock oder wie man das auch machte, das war ganz schön anstrengend. Aber das ist es genau, was wir auch brauchen. Wir wollen doch auch solche Gideons sein, die Weizen ausschlagen, aus dem Wort Gottes Segen entnehmen, sich damit befassen. Da muss man nochmal draufschlagen, muss man sich nochmal, ja, nochmal drüber nachdenken. Und dann muss man das verarbeiten. Wenn man Brot backen möchte, dann kann man das Korn nicht einfach so vom Feld nehmen. Das muss man erstmal zubereiten, damit es wirklich essbar wird. Und das hat hier der Gideon gemacht. Das müssen wir machen, ganz persönlich. Diesen Weizenausschlag, und ich denke, dass der Weizen auch ein Bild unseres Herrn ist. Der Jesus sagt ja selbst, ich bin das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Ja, wunderbar, wenn wir immer wieder auch uns Zeit nehmen. Ja, vielleicht bist du Mutter und sagst, ja, das ist schwierig. Gerade morgens, wenn die Kinder wach, da habe ich erstmal überhaupt keine Zeit. Das verstehe ich sehr gut. Vielleicht gibt es doch ein kleines Zeitfenster. Vielleicht bist du beruflich auch stark eingespannt. Wie auch immer, manchmal haben wir große Herausforderungen. Und dann sagen wir so ganz schnell, ich konnte nicht. Heute hat es nicht geklappt. Und morgen vielleicht auch nicht. Wollen wir nicht uns immer wieder die Mühe geben, die Disziplin auferlegen, dass wir wirklich uns mit dem Weizen beschäftigen, mit dem Wort Gottes, ihn ausschlagen, um für uns und unsere Familien wirklich Nahrung zu haben. Wie wichtig ist das? Und ich möchte jetzt mal eine ganz praktische Anwendung machen. Da kommt der Engel des Herrn tatsächlich nächste Woche Mittwoch zu dir. Hat sich ja nicht angekündigt. Wo trifft er dich eigentlich an? Mir hat mal ein Sohn gesagt, in geistlicher Hinsicht kenne ich meinen Vater nur, wenn er am Tisch für das Essen dankt und wenn er den Kalender liest. Das hat mich schockiert. Manchmal ist das vielleicht so. Das wäre traurig. Vielleicht kennen dich deine Kinder auch beim Zeitungsstudieren. Muss ja auch schon mal sein, dass man mal da reinschaut und weiß, was eigentlich läuft. Aber gut ist, wenn er dich vielleicht auch mal beim Weizen, deine Kinder dich beim Weizenausschlagen antreffen. Das wird hier so genannt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Hätten wir nicht gedacht, oder? Nach der Schlacht gegen Midian, hätten wir gesagt, jawohl, das passt. Ein tapferer Held, da hat er sich entwickelt. Dafür hat er sich qualifiziert. Aber hier wird er jetzt schon als tapferen Helden bezeichnet. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Wir werden gleich auch noch sehen, dass das ja unterschiedliche Gründe sicherlich auch hat, dass er so bezeichnet wird. Aber hier schon an der Stelle, meine ich, hat das seine Berechtigung. Und wenn der Herr dich sieht, dass du etwas Zeit nimmst und vielleicht sogar dir wirklich die Zeit frei machst, frei schaufelst, sagen wir schon mal, und hast große Anstrengung dabei, um dir Speise zuzubereiten und auch um etwas weiterzugeben. Und natürlich vergessen wir nicht die vertikale Richtung, weil Gott etwas empfangen will von uns. Dann bist du ein tapferer Held. Der Gideon kann das ja kaum annehmen. Wir werden das gleich sehen. Machen aber erstmal die Pause. Aber ich finde das außerordentlich ermutigend, dass solch eine unbedeutende Person, wie Gideon sich selbst ja auch ansah, dass der Herr ihm sagt, du bist ein tapferer Held, du hast dich bewährt in diesem ganz kleinen Verantwortungsbereich. Und das ist oft so, wenn wir treu sind im Kleinen, das ist manchmal der Prüfstein, nach außen hin, hinterm Podium und so weiter, wir werden noch sehen, nein, ganz privat, vielleicht in deiner Kammer, treu im Lesen des Wortes Gottes, im Gebet, dass wir uns da etwas Speise zubereiten, um wirklich reich zu sein in Gott, dann sind wir tapfere Helden.